Menschen begegnen, Leben wecken. Das gilt für mich als Wirtin, als Gastgeberin, als Hotelier und als Führungskraft halt im Thema Führen. Und aber auch irgendwie, das, wenn man quasi versucht, in den Menschen zu sehen, was er sein könnte und nicht, was er ist, ja. Damit meine ich nicht, dass man was anderes draus macht, aber immer das Potenzial zu erkennen und sich darauf zu konzentrieren, vor allem auch bei der Jugend. Um nicht zu schauen, was denn alles schlecht läuft, dass sie weniger Hausverstand haben, bla bla bla, weniger arbeiten wollen. Also ich glaube, man muss immer den Fokus verändern und dann merkt man, dass eh richtig viel geht und dass richtig viel Spaß macht.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und
Katharina Anna Ecker.
Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin ist im Hotel aufgewachsen, nämlich im Bergergut in Afiesel im Mühlviertel. Seit 2016 leitet sie den Betrieb selbst, ist Mutter und ist leidenschaftliche Läuferin. Sie verbindet sich gerne intensiv mit der Natur. Ein schönes Zitat von ihr: Wenn Maschinen immer bessere Maschinen werden, müssen wir Menschen immer bessere Menschen werden. Herzlich willkommen,
Eva Maria Pürmeier.
Hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast, vom tiefen Mühlviertel hier nach Linz zu fahren. Du hast gerade gesagt, bei euch lag bis gestern noch Schnee. Das ist spannend im April.
Mhm. Ja, April, oder? Das? April, genau.
Aber ich denke, ihr genießt es da oben und deine Gäste und Gästinnen werden das wahrscheinlich schön finden, wenn sie noch ein bisschen im Schnee spazieren gehen dürfen und es auch genießen. Ihr habt ja dann sicher Winter Wonderland, oder?
Ja, genau. Es hat ja auch was Romantisches. Also ich persönlich genieße es immer sehr. Mir ist das, also ich finde es schön.
Du hast ja gerade gesagt, das spielt euch in die Karten, wenn es spontan dann schneit, auch im April, weil dann doch ein bisschen ein romantisches Gefühl in manchen hochkommt und die buchen dann bei euch spontan.
Genau, ja. Sehr und cool. Das Wellness-Thema ist natürlich dann auch viel präsenter.
Ist klar. Ja, Wellness verbindet man mehr mit einer kalten Jahreszeit als mit einer warmen. Das stimmt.
Wir würden gerne von dir wissen, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen eingelesen und schon etwas von dir gehört. Und du bist im Familienunternehmen groß geworden. Deine Mama und dein Papa haben den Hotelbetrieb ins Leben gerufen. Und du hast es dann 2016 übernommen. Ich habe von dir gehört, du hast damals im Gastraum deine Hausübungen zwischen den Gästen gemacht.
Genau.
Andere also Zeiten?
Geht, ja, also ich bin ein Wirtshauskind komplett. Ich würde wirklich sagen, so ein bisschen im Wirtshaus, am Wirtstisch groß geworden. Also es geht schon früher los. Meine Großeltern haben das eigentlich schon begonnen mit Zimmern aufzubauen. Ja. Meine Eltern haben es dann quasi groß gemacht. Aber diese Wurzeln von Gastgeber sein, Raum und Zeit gestalten, so sehr gesagt, die sind dann ganz, ganz früh. Es geht einmal zurück auf Pferdetränke. Also ich finde es total schön, diese Rückverbindung bis ins 17. Jahrhundert mit Landwirtschaft, mit Weberei und Gastronomie, Wirtshaus. Ja, also das ist schon sehr lange. Also ich bin da mittendrin aufgewachsen mit allen Geschichten, die dazugehören, immer unter Menschen. Ja.
Herrlich. Und hast du schon immer gewusst, dass du das dann irgendwann mal übernimmst oder war das eine spontane Sache?
Wir sind drei Mädels, ja, und ich bin die Älteste. Und wenn man es jetzt so sagen möchte, mein Vater zumindest hat mich dafür vorbereitet, ja. mit wenig Druck. ja, also es hat mir immer Spaß gemacht. Es hat dann aber schon auch Zeiten gegeben, wo ich mir nicht sicher war, ob ich das mache. Wobei ich immer gemerkt habe, grundsätzlich das Thema, also sowieso mit Menschen zu arbeiten, ja, und auch das Thema Gastgeber sein, ist schon was man immer schon taugt hat, das Thema Wein, gutes Essen, Raum und Zeit gestalten. Und dass ich unternehmerisch tätig sein möchte, da ich auch sehr freiheitsliebend und gestalterisch kreativ gern bin, war auch schnell klar, ja.
Und hast du dann jemals eine andere Ausbildung gemacht oder war die Ausbildung bei euch im Familienbetrieb?
Nein, gar nicht. Das ist, glaube ich, unendlich wesentlich, wegzugehen. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo ich übernommen habe, das war ja alles andere wie geplant. Das war ja mit einem Freitod von meinem Vater verbunden, wo ich dann eingesprungen bin. Und zu diesem Zeitpunkt war ich ja überhaupt nicht zu Hause. Also da war familiär schwierig zu diesem Zeitpunkt mit mir und meinem Papa eigentlich, also in aller Wertschätzung, aber dort wäre es gar nicht gegangen. Und nein, da war ich in Neuseeland lang, also Ausland war ganz wichtig. Ja, das ist ja das Schöne in meinem Beruf, es ist ja nirgends leichter wie im Tourismus, im Ausland unterwegs zu sein. Mhm. Also die Ausbildungen sind vielfältig, von Konzernhotellerie bis Weinbau.
Okay.
Okay, aber immer im Tourismus.
Im Tourismus. Ja. Du hast jetzt anfangs erwähnt, euch gibt es seit dem 17. Jahrhundert, also die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Gibt es irgendwas, was dich damit heute noch verbindet, mit dieser Geschichte, mit dieser langen Geschichte? Gibt es Werte oder so, wo du denkst, die spielen bis heute rein?
Ja, ich habe mich sehr intensiv mit meinen Wurzeln und auch mit meinen Ahnen und Ahninnen auseinandergesetzt. Damals auch aus einer Not heraus irgendwie, ja. Weil da gibt es ja mal Zeit, man lehnt es ab und ganz sicher und vor allem auch an diesem Platz. Also dort, wo ich jetzt wieder bin, quasi in Avisl, am Anfang mitten in der Welt, in diesem Grenzgebiet, also in den Vorhanggebieten, mitten in der Natur, da ist sehr viel Wurzelkraft, sehr viel Kraft, Erdung, Stärke ist dort, aber auch Bürde. Also man übernimmt ja auch eine Bürde, von die man sich einmal bewusst machen muss, wenn man quasi die nächste Generation ist. Ja. Dass man sich einmal eigene Fußstapfen gehen traut etc. Also da ist schon viel dabei, aber ich bin für diese Kraft, die ich bei meinen Großeltern, die jetzt da habe ich, die habe ich ja auch alle noch live erlebt von beiden Seiten, und Urgroßeltern, da ist sehr, sehr, sehr viel da. Ja. Für meine Eltern auch, aber ja.
Wie viel spielt deine Mama noch in den Betrieb mit rein?
Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt Übernahme gar nicht mehr da, weil meine Eltern sich getrennt haben, schon davor. Mhm. Und ich habe sie jetzt wieder gebeten, in einer gewissen Seniorkraft quasi wieder ins Haus zu kommen. Und jetzt ist sie seit einem halben Jahr quasi wieder ein bisschen in dieser Senior-Chefinnen-Kraft. Ist sie da und ganz, ganz wesentlich und wichtig. Vor allem auch als Oma.
Also sie ist zurückgekehrt, als Oma ist eh klar. Sie ist zurückgekehrt, wie ist sie ja selber dabei ergangen?
Sie hat ja auch, also sie ist ja dazugekommen damals zum Papa, ja, zum väterlichen Betrieb. Das war, und dann ist sie ja wieder gegangen, eben weil die Trennung war. Also da ist ja sind ganz viele Emotionen, ganz viel Geschichte drin, aber sie hat ja das ganz intensiv mit aufgebaut, auch den Erfolg mitgetragen und mitverantwortet. Und ich glaube, sie hat sich dann schon gefreut, wieder heimzukehren. Und sie ist halt eine geborene Wirtin, eine geborene Gastgeberin. Ja.
Und sie wurde wirklich, wie du gerade gesagt hast, dieses Hotel maßgeblich geprägt und groß gemacht. Also du hast vom Marketing vorhin gesprochen, was damals deine Eltern betrieben haben, was ja unglaublich ist, was sie da geschaffen haben. Wie unterscheidest du dich jetzt von ihnen? Wie hebt ihr euch heute ab und was ist so der Unterschied von damals und heute?
Damals war ja die Zeit ganz klar so Walt Disney-Themeninszenierung, 90er Jahre, 2000er. Da hat man, ja, und das haben die ganz intensiv und ganz erfolgreich gemacht mit dem Thema Urlaub für Paare, Himmel und Hölle. Auch aus der Geschichte heraus, Grenzgebiet, touristische, absolute Z-Lage. Also man musste sich etwas einfallen lassen, um hier erfolgreich zu sein. Mittlerweile, die Zeit hat sich geändert. Also wir sind von dieser verkitschten Themeninszenierung und von dieser künstlichen Welt quasi komplett weggegangen, ist ja, wie der Zeitgeist ist, und versuchen jetzt ganz stark diese Natur reinzuholen. Also unser Schwerpunkt ist ja Kulinarik, drei Haubenküche, das persönliche, individuelle, ganz viel Liebe zum Detail. Und jetzt eben großer Umbau, Wellness, wo es auch darum geht, vom Waldbad in den Waldspa. Ja? Aber das Wichtigste ist eben der menschelnde Faktor. Und da bin ich überzeugt, das wird eine Riesenkraft und Chance für die Zukunft, zum Beispiel unserer Branche, jetzt gerade mit KI und Maschinisierung. Das werden wir nutzen, aber das Menschelnde, ein Team, also wir sind jetzt 48, 45 Gastgeberinnen und Gastgeber von jung bis älter, persönliche Berührungen, Herzensberührungen, das ist das, was die Riesenkraft der Zukunft ist. Nach dem sehnen sich die Menschen.
48 Mitarbeitende, oder dem Team jetzt, ist es ja unglaublich.
Genau.
Okay, wie geht es euch denn bei der Mitarbeiterfindung? Weil man hört ja immer wieder aus den Medien, spätestens seit Corona, dass wirklich in der Hotellerie, Gastro hoher Arbeitskräftebedarf besteht.
Ja, das Schöne ist, es geht uns gut, aber es sind schon natürlich extrem herausfordernde Zeiten. Also jetzt geht es uns gut, ich bin jetzt gerade recht glücklich. Wir haben eine sehr schöne Lehrlingsstruktur, wir sind momentan 8 Lehrlinge. 3 beginnen im Herbst wieder neu, dann sind wir quasi bei 11. Das ist sehr viel.
Das ist sehr viel, ja.
Das fordert mich sehr, es ist nicht einfach, es ist vielfach, würde ich sagen, aber es macht mir voll Spaß, weil die ganz tolle junge Menschen sind. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir wieder mehr Bewerbungen haben, als wir nehmen können, das ist auch schön.
Wahnsinn. Sind die dann alle aus der Region oder wo kommen die?
Ja, sehr, sehr viele. Also die Lehrlinge schlafen ja auch alle bei uns. Also sie sind, die meisten sind mittlerweile eigentlich wieder aus der Region oder sage ich mal bis zu 1,5 Stunden, ja. Mhm. Genau. Tschechien ist für uns natürlich ein wichtiger Markt. Alles, was so gerade so die Hilfskräftereinigung, das würden wir, so ehrlich muss man sagen, mit Österreich nicht abdecken können. Mhm. Ja. Und das hilft uns das Grenzgebiet. Das ist ja auch wieder Heim. Ich meine, wir sind 300 Meter von der Grenze weg. Also das ist ja eine Heimat und war ja bei meinen Großeltern noch eine Heimat, ja.
Ist das sprachlich dann wahrscheinlich auch kein Problem? Naja.
Doch, die Sprache trennt uns schon.
Okay.
Es ist ein Wahnsinn, was so eine Grenze dann oft, natürlich, und es war zu, es war eiserne Vorhang, es war lang einfach zu. Mhm. Ja.
Das heißt, ihr kommuniziert in Englisch?
Nein, Tschechisch oder Deutsch. Die Tschechen bemühen sich natürlich sehr viel, vor allem die Tschechinnen, Deutsch zu sprechen. Also das schaffen wir dann immer schon ein bisschen. Ein paar sind dabei, die gut übersetzen, das ist wichtig. Man braucht gerade für die fordernden Situationen, welche die das auch gut übersetzen können, denen man auch gut vertrauen kann. Ja. Aber man merkt schon so die Sprache und es ist eine andere Mentalität, eine andere Führungsmentalität, voll spannend.
Mich würde interessieren, hat sich da in Corona-Zeiten oder nach Corona viel verändert in der Struktur der Mitarbeiter?
Hat sich ganz sicher was verändert, bei uns allen. Und das merkt man natürlich auch bei im Team. Das hat sich ja bei mir verändert. Ich habe vor allem Corona das erste Mal in meinem Leben privat kennengelernt. Und das muss ich wirklich sagen, das erste Mal in meinem Leben, weil nicht nur seit ich arbeite, sondern wenn man in einem Wirtshaus, in einem Hotel groß wird, kennt man das nicht. Und mit Corona habe ich es kennengelernt. Da hat man danach gedacht, nein, ich verstehe schon die Leute, warum die das fesch finden. Ruhe und Privatsphäre und einmal weniger Stress.
Aber man lebt ja mittendrin, ne?
Genau, voll. Mhm. Darum habe ich ja, zuerst war das so schön, oder gesagt, sie hat das Hotel geprägt. Es ist, glaube ich, schon so eine Branche, es prägt dann immer auch der Beruf, aber unsere Branche, auch das Hotel prägt dich. Ja? Also das ist... Boah, so, das ist 24/7 unsere Branche und es ist so intensiv am Mensch.
Da will ich jetzt noch mal kurz einhaken, weil ich finde es total spannend. Du sagst, ihr habt 11 Lehrlinge, was wirklich ein Wahnsinn ist, sich das vorzustellen, dass ihr da keine Probleme habt, dass ihr sogar mehr Bewerbungen habt, als wie sie aufnehmen könnt. Was macht euch als Arbeitgeber jetzt so attraktiv, dass ihr auch im Hinblick auf diese Arbeitszeiten, dass ihr da so einen Zulauf habt?
Also man versucht natürlich schon, und das war mit Corona, wir haben auch Umstellungen gemacht im Haus, ja, dass wir die Arbeitszeiten besser quasi umsetzen können und den Wünschen entsprechend. Also wer zum Beispiel manchmal 4-Tage-Woche keine Teildienste mehr, diese Geschichten, die früher normal waren. Wir haben auch mit einem Modell reagiert. Wir haben an einigen Wochen des Jahres, das ist für Hotellerie sehr unüblich, sperren wir Sonntag zu und Dienstag wieder auf. Ja, da geht es aber auch, das ist deswegen, weil ich gemerkt habe, wir haben viele Lehrlinge und sehr viele Youngsters und auch immer mehr Quereinsteiger, weil mir ist einfach die soziale Kompetenz und das Menschliche viel wichtiger wie die Fachkompetenz, als Voraussetzung jetzt einmal. Und da braucht es einfach viel Zeit zum Trainieren. Und früher war das Trainieren erstens nicht so notwendig, weil ja, und halt oft auch am 6. Tag. Und da hat man schon gemerkt, und das hat Corona dann nochmal befeuert, wenn ich jetzt am 6. Tag daherkomme als Arbeitgeber und sage, so, und heute verwenden wir diesen Tag, oder er kommt jetzt bitte einer zum Trainieren oder für einen Workshop, dann... Das geht gar nicht mehr. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir andere Wege gehen. Ich bin halt immer der Fan davon, wir Unternehmerinnen, Unternehmer oder politische Akteure, wer auch immer, wer halt da irgendwie eine Kraft und auch eine Macht hat, wir müssen drüber nachdenken, wie können wir denn andere Wege gestalten, ja? Und nicht drüber jammern, warum das alte nicht mehr funktioniert.
Mhm. Und was ist da dein Erfolgsrezept?
Indem ich mich jeden Tag wahrscheinlich wieder neu hinterfrage und neu überlege und reflektiere, indem ich auch aktiv zuhören versuche. Das habe ich aber lernen müssen. Niemand lässt sich selbst gern kritisieren, ich auch nicht. Aber ich habe auch begonnen, die Mitarbeiter zu fragen, was sie denn besser machen würden, oder Mitarbeiter, die gehen, zu fragen zum Schluss, okay, auch noch ein Evaluierungsgespräch zu machen und sagen, und jetzt sag mal ganz ehrlich, was war das in den letzten Jahren, was du überhaupt nicht nachvollziehen hast können, auch von mir, ja, wenn wir uns enge Mitarbeiter sind. Was habe ich gemacht, was dich voll gestört hat? Und ich habe mir diese Frage muss man sich erstmal trauen zu stellen. Also zumindest mir ist es so gegangen, weil man hört nicht immer gern dann. Aber es sind halt genau diese Dinge, wo man dann am meisten lernt.
Ja, sicher. Und dann, wo man drüber über sich selber, wo man sich selber besser kennenlernt und an sich arbeiten kann und wo man dann wirklich wieder wächst.
Und es gibt schon noch was für mich, also was mich sehr, also es gibt ja so ein Mantra, das ich habe, das stammt ja eigentlich von Anselm Grün, dieses Menschen führen, Leben wecken, Lebendigkeit wecken, das ist so eine Vision, da kriege ich ganz laut, das macht mir unendlich viel Spaß. Geht auch bei mir weiter, Menschen begegnen, Leben wecken, das gilt für mich als Wirtin, als Gastgeberin, als Hotelier und als Führungskraft zu dem Thema führen. Und aber auch irgendwie, das, wenn man quasi versucht, in den Menschen zu sehen, was er sein könnte und nicht was er ist, ja. Damit meine ich nicht, dass man was anderes draus macht, aber immer das Potenzial zu erkennen und sich darauf zu konzentrieren, vor allem auch bei der Jugend. Um nicht zu schauen, was denn alles schlecht läuft, dass sie weniger Hausverstand haben, bla bla bla, weniger arbeiten wollen. Also ich glaube, man muss immer den Fokus verändern und dann merkt man, dass eh richtig viel geht und dass richtig viel Spaß macht. Auch.
Mir ist es nämlich nur wichtig zu wissen und ich glaube, dass das sehr spannend ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast vorhin erzählt über einen sehr schnellen Tod von deinem Vater in dieses Unternehmen, das eh schon, du kanntest es, aber du bist als Chefin auf einmal da reingeschlittert. Wie hast es du geschafft, so schnell zu übersetzen, so schnell die Zügel in die Hand zu nehmen, wo du ja gesagt hast, du warst vorher noch in Neuseeland und sonst wo, das Ding einfach zu schupfen?
Also das war wirklich von heute auf morgen. Ich war überhaupt nicht vorbereitet darauf.
Es ja, und warst wahrscheinlich auch noch in Schockstarre, oder?
Ja, da ist man eben mittens drin, genau. Und es hat überhaupt keine Vorbereitung darauf gegeben, weder privat noch beruflich. Also es war auch null vorbereitet im Unternehmen, weder in der Geschäftsführung. Es waren damals 4 Unternehmen und 110 Mitarbeiter. Und da ist von heute auf morgen drum gegangen, was tun wir jetzt? Und ich habe mir entschieden, in einer Nacht eigentlich, okay, ich steige ein und übernehme es. Meine 2 Schwestern haben gesagt, sie machen es nicht, weil die, ja, aber sie sind, als Familie stehen sie hinter mir. Mein Partner damals, ich habe ein kleines Kind gehabt damals, der Leopold ist 2014 geboren. Also die wichtigste Energie war die Pippi Langstrumpf-Energie. Und die Pippi Langstrumpf sagt, das habe ich noch nie gemacht, darum bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Und diese Blauäugigkeit, die braucht man. Also die war für mich, das habe ich mir schon so oft gedacht, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, wie intensiv und wie herausfordernd diese Jahre waren, wenn ich das gewusst hätte, würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen. Obwohl ich es nicht bereue, ich bin froh, weil sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin und hätte nicht die Kraft. Aber das ist so schön, dass man oft in dieser Blauäugigkeit manche Dinge einfach tun und sagen, okay, ich glaube an mich und das machen wir jetzt.
Und ist da wer dahinter gestanden, der gesagt hat, du, Schritt 1, 2, 3, hat es da irgendwen gegeben, der dich an der Hand genommen hat?
Gar nicht, ich habe wirklich jeden Fehler selber machen dürfen.
Das ist ja Wahnsinn, weil die Mama war ja in dem Moment nicht mehr da, ne?
Nein, und sie war emotional völlig überfordert. Also es war wirklich niemand da und ich war sogar so blauäugig, dass ich mich damals mit einem zweiten Unternehmen, das schwer wirtschaftlich angeschlagen war und uns ein bisschen mit reingezogen hat, war ja gut, dass ich mich selber ohne Anwalt, ohne Notar und ohne Steuerberater bin ich zur Bank, zu unserer damaligen Bank gefahren. Da sind mir 10 Banker gegenüber gesessen und habe geglaubt, da bin ich früh untergegangen, aber ja, spannend. Ja, nein, und dann habe ich einfach jeden Fehler selber machen dürfen und dann lernt man in ein paar Jahren sehr viel, sehr schnell.
Okay, also du hast es dann wirtschaftlich neu aufbauen müssen oder
genau,
hast du da...
Genau, wir haben eine Umschuldung gehabt etc. Okay. Und dann braucht man natürlich schon dort und da Hilfe, sonst geht es nicht.
Ja, okay.
Aber es war wirklich sehr, also ich weiß gar nicht, noch und was ich aber schon auch sagen muss, natürlich eine Familie, die dann dahinter steht zumindest, die mir zum Beispiel beim Leopold unendlich viel geholfen hat oder die ja dahinter steht, das braucht es dann schon, ja. Und einen muss ich hier erwähnen und das ist mein Sohn. Weil der war dort, wie gesagt, 2014 geboren, der war gerade 2 Jahre und er hat mich am Boden gehalten, weil ich wäre wahrscheinlich sonst in diesem ersten Jahr, wenn dann kommst du mal drauf, dass du mittens in der Trauer bist und dass alles überhaupt der Wahnsinn ist. Und du gehst nach so diesen Tagen, wo du eh nicht mehr weißt, wo der Kopf steht, nach Hause und schaust zum Gitterbett oder zum Bett und dann liegt hier ein kleiner schlafender Engel und jeder weiß, wann er am Kind schlafend zugeschaut hat. Und du denkst da, okay, so, erstens bin ich diesem Kind schuldig, dass ich bei der Kraft bleibe und zweitens, worum geht's eigentlich?
Genau.
Ja? Sehr schön. Und da hat man eher dieser Zeitpunkt, wo er da war, er war nämlich nicht geplant, ist aber Gott sei Dank so gekommen. Gott sei Dank war er da, ja.
Ja, es kommt dann eher alles wahrscheinlich so, wie es passt.
Genau.
Gell? Und das Vertrauen auch zu haben, dass es so weitergehen kann und dass es so gut ist, wie es ist. Ja,
und
Wahnsinn.
Dann ist man mittens drin, gell, und dann merkt man irgendwie und muss man immer wieder rückverbinden. Ja, muss schauen, es ist schon ein Kraftakt. Also
größter Respekt. Wahnsinn, unglaublich. Wie lange war das Hotel dann zugesperrt?
Gar nicht, das ist ja weitergegangen. Fließend.
Ihr habt nicht die Gäste nach Hause geschickt an dem Tag?
Nein, gar nicht. Ich habe dann Mitarbeiter einberufen in 2 Hotels, einmal mit 60, einmal mit 40. Habe mir meine Schwestern geholt und wir haben es dann eben erzählt, was passiert ist. Und das war natürlich überall Schock. Und dann war ich einfach gefordert, es war alles eingefroren. Mein Vater war in allem alleiniger Geschäftsführer und es war nichts vorbereitet und dann waren alle Kunden eingefroren und die Mitarbeiter haben kein Geld mehr gekriegt und wir haben überhaupt keine Lieferanten mehr bezahlen können. Und also irgendwie, ja, war das. Und da hat es auch ganz viel, habe ich ganz viel Vertrauen braucht, dass man das, ja, Aber irgendwie.
Und haben dann alle zusammengehalten, habt ihr die Lieferanten dann, haben die.
Die meisten haben, genau, und das sind auch jetzt Leute, die sind lange Partnerschaften, das ist ja das Schöne dann oben, oder wenn man halt in Familienbetrieben, gell, wenn man eben, und das tue ich nach wie vor, das macht halt einen Unterschied, wie ich eine Partnerschaft hege und pflege, weil, ja, auch wechselseitig. Dass man sich dann auch unterstützt, wenn es auf einmal mal nicht so rosig ist, ja. Und da haben fast alle, haben wirklich so gut es geht mitgeholfen, ja. Dann irgendwie das, da war jeder betroffen und jeder hat, oder viele haben dann wirklich geholfen, ja. Mhm. Oder sind quasi geduldig geblieben.
Da sieht man dann, was für Partner man an seiner Seite hat, ne?
Ja, komplett, ja. Mhm.
Spannend.
Ja, sehr spannend. Gehen wir zu unserem Sichtbarkeitssymbol. Da haben wir jetzt noch gar nicht gefragt. Jetzt haben wir schon so dahin geplaudert. Was hast uns du denn mitgenommen heute?
Das war übrigens eine sehr schwierige Hausaufgabe. Ich habe mir gedacht, boah, Sichtbarkeitssymbol, bist du narrisch. Das Thema beschäftigt mich voll wie, genau. Und ich bin dann zuerst einmal auf eins gekommen, nämlich die Farbe Rot. Da kann ich auch nochmal drauf eingehen. Ich habe es ja immer mit. Also
ich wollte gerade sagen, die Uhr, die Ohrringe.
Ich sehe immer irgendwas rot, wenn ich auf der Bühne bin, sowieso, ja. Aber, und...
Wie ich dich gesehen habe auf der Bühne, hast du rote Lackschuhe angehabt und ich habe mir gedacht, die brauche ich.
Das war, ja.
Herrlich.
Okay.
Und ich habe dann gedacht, na gut, ich nehme aber meine Kette. Ich habe so eine lange silberne Kette, da ist ein Anhänger dran. Einer fehlt, nämlich ein roter, habe ich jetzt beschlossen. Aber das habe ich mitgenommen und da kommen wir jetzt vielleicht nur mal zum Glauben zurück, weil...
Genau, ich habe vorhin gefragt, du hast nämlich Anselm Grün erwähnt, ob du gläubig bist.
Ja, ich bin gläubig, aber jetzt nicht in sich, also erstens bin ich sehr traditionell da aufgewachsen, bei meinen Großeltern, ja, aber mit der Institution Kirche habe ich natürlich auch meine Themen, aber ich habe mich dann doch wieder mal entschieden, sogar, das ist das letzte Symbol, was dazukommt, ist das Kreuz und warum? Weil ich habe eine Versöhnung mit dem Kreuz, weil das für mich die perfekte Verbindung darstellt zwischen Himmel und Erde, wo wir eingespannt sind, ja, und auf der horizontalen Ebene quasi mit den Menschen. Mhm. Und in der Mitte, wo es sich begegnet, ist für mich ich selbst, also der innere Raum. Ja. Mhm. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich finde, gerade wenn es um Sichtbarkeit geht, wir müssen immer von innen nach außen strahlen, sprechen, arbeiten, wirken. Und das klingt leicht, ist sau schwer. Das wissen
wir. Ich wollte gerade sagen, ist dir das immer präsent? Ist das immer so?
Das ist mittlerweile mir extrem präsent. Immer, ja. Also immer wieder, oder wenn ich nicht verbunden bin, merke ich es auch sofort. Also ich versuche es wirklich immer, ja. Mit allen Sonnen- und Schattenseiten und bin da jetzt gerade täglich Lernende. Dann gibt es einen zweiten Anhänger, das ist der Kokobelle, der kommt aus dem Schamanischen. Das ist ein bisschen, ich bin vorher, gerade am Anfang, wo irgendwas muss man sich dann schon suchen, nach dieser Phase mit dem Papa. Und ich hatte dann noch ein paar andere Schicksalsschläge. Wir haben durch einen Flugzeugtod, bin ja statistisch voll vorne dabei, wir haben jemanden verloren mit Flugzeugabsturz ein Jahr später, der wie ein Bruder, also unseren Cousin, wie ein Bruder bei uns groß geworden ist. Und ein Jahr später hatte ich Krebs und wurde geheilt. Ja, also es sind ein paar Dinge und dann wird man gläubig. Ich glaube wirklich, dann spätestens dann wird man an irgendetwas glauben, weil man sonst den Halt verliert.
Du sagst, du wurdest geheilt. Ist es normal nicht
nein,
so,
also,
dass man selber was dazu
auch
beiträgt?
Auch medizinisch, ja.
Ja, okay.
Ja, immer, da wird mehr zusammengeholfen haben, aber ich gelte als geheilt, weil man konnte ihn ganzheitlich entfernen. Ja, es war Magenkrebs. Und wird medizinisch war das natürlich wertvoll, aber wahrscheinlich haben wir andere Umstände, dass es rechtzeitig entdeckt wurde, etc.
Darf ich da mal kurz reinfragen? Das interessiert mich. Wie entdeckt man sowas? Spürt man da was? Hat man da Übelkeit oder?
Ja, mein Thema ist der Magen und Stress habe ich da genug gehabt. Aha. Das heißt, es war immer Gastritis und irgendwie spürt man dann intuitiv vielleicht schon was. Weil ich bin auch so ein Kandidat, naja, man zieht es ja, es geht auch nicht gleich zum Arzt, man schiebt es ewig aussehen. Und dann war es aber so eine Mehrfach-Zufallsgeschichte. Es wurde bei einer Gastritis-Vermutung genau ein Gewächs entdeckt, das aber gutartig. Und dann ist mir trotzdem empfohlen, wenn ich es jetzt mal bei Gelegenheit einmal anschauen lassen und dann vielleicht auch zum Spezialisten gehen. Und ja, das ist dann ein Neichtel so dahingegangen, ein paar Monate. Und irgendwann dann auf einmal war völlig unerwartet die Diagnose eben bösartig. Das hat auch das Team in Linz aber gar nicht erwartet. Und dann bin ich sofort operiert worden. Und das Spannende, da muss ich jetzt kurz auswählen, weil das hat mit Sichtbarkeit viel zu tun, da darf ich vielleicht kurz vorgreifen, weil ich über das immer Gedanken mache. Das ist eine Krebsform, GIST, eine sehr seltene Form, und jetzt muss ich aufpassen, was ich öffentlich sage, aber so wie ich das nachlesen durfte und mir gesagt wurde, eine Form, die im allerhöchsten Maß bei Männern über 60 vorkommt. Okay. Und ich habe mir gedacht, juhu, Frau, gerade einmal 30, warte mal, warum habe ich das? Also ich bin schon immer wieder wer, man muss ja nicht immer alles zerpflücken, aber ich muss auch immer ein wenig im Kopf verstehen. Mhm. Und irgendwann bei einem Lauf habe ich mir gedacht, ich weiß warum. Irgendwann habe ich aber so einen Aha-Moment gehabt, der hat mit Sichtbarkeit zu tun für mich, weil ich immer versucht habe, der bessere Mann zu sein und sehr viel männliche Energie in mir von klein auf. Das hat auch mit meinem Vater zu tun und meiner Mutter. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, das erste Mal diese, und dann ist mein Vater eben gestorben und ich habe immer versucht, oft sehr fremdbestimmt auch, und immer, wir Frauen haben das als Thema, dass wir immer den Männern da ein wenig nacheifern auf den Bühnen oder in der Wirtschaft oder als Unternehmer. Mhm. Genau, und eben, ja, irgendwie, und da habe ich gemerkt, boah, jetzt ist was abgegangen von mir, ein Teil hat sich da tatsächlich manifestiert und lässt mich erkennen, dass ich endlich meine Weiblichkeit leben muss. Mhm. Dass ich endlich die Weiblichkeit sichtbar, ich bin eine Frau, in aller Liebe zu dem Männlichen, ja. Und das ist, war fast verkümmert. Und wenn ich jetzt in weitere Schritte gehe, dann gehe ich sie weiblich, so wie ich bin, und nicht irgendwie nach einem Managementsystem, das wieder sehr männlich ist.
Okay, also du hast dich wirklich intuitiv ein bisschen verstellt. Du wolltest, ja. Okay, ja. Okay. Und was war jetzt, du hast gesagt, das hängt mit deiner Kindheit, mit deiner Familie zu tun, das hat mit dem zu tun. Und was war aber deiner Meinung nach so wirklich der Grund?
Ich glaube, dass, also ich wollte immer, mich hat immer interessiert, alles, was unternehmerisch, politisch, Wirtschaft.
Waren es die Vorbilder, die genau, vielen Vorbilder, die männlichen, genau, was die so beeinflusst
haben. Genau, also das ist immer sehr männlich eigentlich alles, ja. Und ich habe dann immer versucht, das so zu machen, habe mich aber dann nie gefunden. Oder ich habe gemerkt, irgendwie ist mein Weg ein anderer. Also irgendwie, ich weiß es nicht.
Ich glaube auch, dass unsere Generation so geprägt ist. Ich kenne das auch. Ich habe da auch sehr viele männliche Attribute in mir, besonders wenn es ums Business geht. Mhm. Weil wir, glaube ich, auch das viel gesehen haben. Früher waren viele Männer die Chefs und heute ist es ja auch noch leider so. Aber ich glaube, dass wir uns da jetzt ganz bewusst werden müssen, dass wir weiblich führen, weiblich sind, weiblich verhandeln, dass es da Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, früher, also für mich war das auch immer ganz klar, man macht das tough und man macht das stark und so. Mhm. Das wird wahrscheinlich das sein, was du auch meinst,
ja,
oder?
Genau, ja. Und ich habe immer gesehen, es gibt starke Frauen, weil meine Mutter war unendlich stark, ist davon, aber die hat schwere Depressionen gehabt, also die ist da fast in die Knie gegangen, aber mein Vater hat zum Schluss dann Freitag begangen, aber dazwischen eigentlich viel freier sein, also das war irgendwie viel freier und sehr dominant halt auch, aber ich meine das jetzt sehr wertschätzend, weil sehr liebevoll, also ich habe für beide höchsten Respekt und sehr viel Liebe und sehr viel mitkriegt, sehr viel Positives. Aber da sind viele, und das haben wir nach wie vor, glaube ich, eben. Man merkt es ja auch bei so vielen Frauen, die in der Politik oder die da vorne stehen und einfach man versucht dann irgendwie der bessere Mann zu sein und das ist natürlich ein Riesenblödsinn.
Mhm. Ich glaube, es ist einfach das Wichtigste, dass wir auch ein bisschen rauskommen aus diesem Klischee-Denken und dass wir wirklich uns trauen, dass wir selber sind. Und das hast du vorhin so schön formuliert, du bist eben sehr naturverbunden, du erdest dich da immer und du findest da immer sehr gut zu dir und dass wir da jetzt wirklich ein bisschen rauskommen. Und das wird uns sicher in Zukunft mehr, also unseren Kindern mehr gelingen, weil wir jetzt einfach bunter sind auf den Bühnen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt in dem.
Und mir ganz wichtig, nie Mann gegen Frau, es braucht beides. Nein, es geht um den Mensch, es geht um die Authentizität.
Es geht ums authentisch sein und bei sich sein, genau, und sich selber finden. Aber das ist, glaube ich, sowieso ein lebenslanger Prozess.
Ja. Und ich finde ja das genau umgekehrt auch. Die Männer, die haben gelernt, männlich zu sein, tough zu sein. Ja. Aber bei denen einmal ein bisschen die weibliche Seite rauskehren, emotionaler, einfühlsamer. Und da will ich jetzt nicht sagen, Männer da draußen, ihr müsst jetzt immer auf die Tränendrüse drücken, überhaupt nicht. Aber einmal das zulassen, ja, und das ist die Frage, wie sehr haben die das verlernt, dass ihre Emotionen wirklich für sich selber spüren. Ja, wir haben spannende Zeiten und ich finde schön, dass vieles diskutiert wird und dass Menschen anfangen, darüber nachzudenken.
Genau. Manchmal sind wir trotzdem noch sehr in der Pioniergeschichte, merke ich. Auch bei meinem Sohn ist mir das oft aufgefallen, gell, noch wie stark das vorhanden ist. Dass einfach wer im Umfeld sagt, Mädchen weinen. Ja, Bursch weint nicht, Indianer kennt keinen Schmerz, es ist einfach nur ganz präsent, da denkt sich niemand was dabei. Aber mir fällt es halt jetzt auf, weil ich darüber nachdenke, aber es ist noch ganz präsent.
Ich bin aber sicher, dass das auch in den Zellen weitergetragen wird.
Ja, das stimmt,
also,
das glaube ich auch.
Dass das einfach über Generationen in uns drinnen sitzt, so wie die Mutationen, so ist das auf Zellebene genauso unsere Prägungen drin, ja, wie wir zu sein haben.
Ja.
Ja, schön, dass wir darüber reden. Gehen wir zu unserem Sichtbarkeits-Quickie.
Hoffentlich. Ja, du hast vorhin schon über einen sichtbaren Moment von dir gesprochen, einen Erkenntnismoment, aber was war jetzt so wirklich dein größter Sichtbarkeitsmoment oder es können da mehrere sein?
Ja, also wie gesagt, das eine war eben schon ein bisschen diese Erkenntnis damals, ich möchte zu meiner Weiblichkeit finden und beides integrieren, also männlich, weiblich, Mensch, ich. Das war mein größter, das war schon auch, also das ist wirklich mehr, es war mehr, aber ich muss da schon ganz stark erwähnen, meine Arbeit mit der Claudia Nowak, ja, mit Women on Stage, die mir da sehr viel geholfen hat und diese Mut zur Unperfektion, diese Mut, feel like a Prosecco Party. Also wir sind jetzt, wenn wir, egal auf welcher Bühne des Lebens, ich sein dürfen, ohne perfekt sein zu müssen. Ja? Diese innere Kritikerin habe ich für mich irgendwo einmal, die rudert noch immer am Attersee übrigens seit Jahren. Schönes Bild.
Warum genau am Attersee?
Ja, dort war ich halt gerade. So, okay. Oder viel werdet ihr jetzt los und dann die rudert.
Ist weg, nicht weg. Die
rudern. Lass mich dort.
Genau, ach herrlich, ja. Nein, aber also diese Aha-Momente, immer, das muss man ja üben, das geht ja nicht von heute auf morgen, bis man es wirklich in jeder Zelle, immer im Kopf und dann in jede Zelle abspeichert. Aber sich zu erlauben, authentisch zu sein, zu dürfen und der sein zu dürfen, der man ist, auf jeder Bühne dieses Lebens. Und also das, da waren ein paar Aha-Momente, die sind, ja, und immer wieder, man übt sich darin. Auch
was sind denn die Bühnen deines Lebens?
Also die Bühnen meines Lebens, ganz stark sind sie alltäglich, die nehme ich oft gar nicht als Bühne wahr. Natürlich, ich gehe ja in einen Betrieb und bin umgeben von immer vielen Menschen. Darum brauche ich umso mehr den Rückzug allein in die Natur, weil sonst wird das zu viel. Ein Team, das immer rundherum ist und ein Haus, das ja voller Menschen ist, voller Gäste. Da bin ich ja immer auf der Bühne. Ja. Dann bin ich in verschiedenen Netzwerken tätig, ob das jetzt eine klassische Aufsichtsratssitzung ist beim Tourismusverband, ob das jetzt verschiedene Wirtschaftsnetzwerke, die alle auch sehr männlich dominiert sind, ja, ob das Tourismusforum oder Frau in der Wirtschaft, da gibt es verschiedene Netzwerke quasi, ja. Bühne des Lebens sehe ich aber genauso Mutter sein, Tochter sein, Enkeltochter sein, Frau sein, ja, und dann kommt dort und da manchmal auch eben die Bitte, über das zu sprechen, hat jetzt wächst oder ein bisschen über Dinge zu sprechen, auf tatsächlichen Bühnen, wie man sich jetzt vorstellt. Ja. Gegenüber dem Team als Chefin. Also irgendwie haben wir ja alle unendlich viele Hüte auf.
Richtig, richtig. Unendlich viele Bühnen, unendlich viele Hüte und Verantwortung und alles, was dazugehört.
Ja.
Und jedem sollten wir gerecht werden, aber nicht perfekt, so wie du richtig gesagt hast. Perfektion dürfen wir sein lassen, gell?
Genau. Und dann sollen wir nicht eine Rolle spielen, sondern wir selbst sein, gell?
Also, ja, ganz genau. Ja. Da wird es halt schon schwierig. Da wird es halt schon schwierig. Unsere zweite Frage. Gibt es einen Moment, wo du gerne unsichtbar gewesen wärst?
Ja, und das ist so schön, weil das ist mir gerade vor 3 Tagen passiert. Also es gibt es auch öfter.
Okay.
Ich wäre gerne öfter unsichtbar. Und da bin ich ja schon sehr gefordert. Es gibt, wir kennen das alle, Momente, wo man sich nicht gut fühlt. Und ich bin in einem Beruf, wo man immer auf der Bühne ist. Ja? Das heißt, man lernt damit umzugehen, professionell zu sein. Aber ich habe ein Riesen-Learning jetzt. Da bin ich steckig genommen ins Drin. Vor 3 Tagen ist es mir passiert, dass ich in einem Meeting mit externen Partnern, also 4 externe Partner, 2 Firmen, und meine Schwester war auch dabei in ihrer Funktion als Grafikerin und bin dort gesessen und also es ist gerade auch wieder sehr viel und kommt sehr viel zusammen bei mir, ja, und da geht es um sich Misserfolge eingestehen zu können, eigene Fehler wahrnehmen zu können, wo man ein bisschen blind war. Und ich bin dort gesessen und ich habe geweint. Und das ist mir noch nie passiert, dass ich in so einem offiziellen Meeting. Ich habe mich nicht gehalten. Ich bin einmal kurz aufgestanden, aufs Klo gegangen, dann ist es gegangen, aber dann 10 Minuten später bin ich in Tränen ausgebrochen und ich habe mir dann zum Schluss gesagt, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht anders. Ich bedanke mich jetzt für diese unendliche Partnerschaft, aber ich muss an dieser Stelle das Meeting beenden. Und da hat mir das echt gestattet und ich wollte eigentlich unsichtbar sein. Und irgendwie habe ich mir dann, ich habe natürlich dann mit den anderen wieder nochmal Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich entschuldige mich jetzt nicht. Und das ist auch das erste Mal in meinem Leben, mir ist es nicht peinlich, sondern ich danke euch fürs Verständnis und ich gebe es einfach zu, dass ich in manchen Dingen gerade kurz vor der Überforderung bin. Das muss ich mir selber eingestehen. Aber unendlich viel Kraft und das passt auch. Ja, aber ich hab gemerkt, in diesem Moment ist das alles gerade mal ein bisschen zu viel geworden.
Ja. War das irgendein Kommentar in dieser Sitzung oder hat das gar nichts?
Nein, es war was quasi nicht erfolgreich läuft und ich habe wieder gemerkt, da habe ich ja zwei Hicke. Also das ist jetzt, wäre jetzt zu komplex, das hier zu aufzubrüsen.
Aber es hat was mit dem Meeting zu tun gehabt, diese Emotion,
genau,
die dann hochkommen ist.
Genau, und da
kommt
viel rein. Dann ist bei mir eine große Herausforderung immer Familie und wir sind ein Familienunternehmen. Es hängen Familienmitglieder dran und es hängt eine Familiengeschichte, eine sehr intensive mit dran. Viele Emotionen, ja, viele verschiedene Charaktere und gleichzeitig sind wir aber ein Unternehmen. Also ich bin immer alles. Ich bin immer Geschäftsführerin und Arbeitgeberin von meinen Schwestern. Ich bin aber eine ältere Schwester. Ja. Ich bin Tochter und Arbeitgeberin. Ich bin Frau und Chefin. Ja. Also das verdröselt sich oft so. Das ist oft gar nicht einfach da irgendwie.
Ich finde das aber voll schön und sehr ermutigend, dass du das einfach da mal jetzt öffentlich sagst, dass du in einem Meeting weinen musst. Weil wie oft geht es uns denn so, dass wir mal schlucken oder den Tränen nahe sind oder sowas passiert? Und man versucht sich dahinter zu verstecken und eigentlich gibt's nichts zum Verstecken, weil warum sollen wir uns nicht selber treu sein?
Genau.
Also finde ich voll wichtig und schön, dass du das sagst.
Und auch zeigen, und das war kein, ich drücke auf die Tränendrüse, weil das braucht es nicht. Ja? Oder ich bin verzweifelt. Nein, auch das nicht. Das kann ich jetzt, da bin ich nicht. Und ich glaube, das merkt man ja. Aber ich habe gemerkt und ich habe es mir endlich selber eingestellt, wow, dieser Punkt jetzt, an diesem Punkt, das ist alles jetzt ein bisschen zu viel. Und das gebe ich mir jetzt endlich selber zu und ich muss da eh selber einen Weg finden, wie, das ist ja das Schöne, es bleibt ja dann eh bei einem selbst. Es macht, sondern ja eh nervt. Ja. Aber man verändert es verändert etwas, ja. Und da waren auch drei Männer, drei Frauen in diesem Meeting und es war im Grunde, glaube ich, für uns alle, ich meine, natürlich ist da nochmal zuerst was ist jetzt los? Große betroffen und betreten, nicht, was wir damit umgeht. Aber ja, und wenn man da eben auch zu, genau, und dann sind wir nur mal bei einem Thema und das ist mir, ich mag das überhaupt nicht breitreten, aber auch mittens in der, das ist ja gerade so in der Menstruation, das ist auch gerade so und ich bin auch gerade dabei und ich merke, ich bin immer emotionaler und nicht so bei meiner emotionaler halt. Und das ist eine Phase, das darf auch sein. Ja, und da ist man lieber als Frau, das stimmt schon. Ich wäre da manchmal auch unsichtbar, weil man ist nicht in der Chaka-Chaka vollen Energie, wenn man gerade irgendwie, keine Ahnung, Bauchschmerzen und einen Fluss hat, der ich persönlich den ich eh schön finde, der bindet uns ja auch noch etwas, aber genau, das hat ja, macht auch was. Und das darf man, glaube ich, sich selber zumindest, ich finde nicht, dass man sich immer rausplaudern muss, aber man darf sich da schon auch eingestehen und darf das auch schon einmal sagen, heute geht es mir nicht so gut.
Ja, ich sehe das. Also ich finde es das super, dass das Thema jetzt endlich enttabuisiert wird und wirklich öffentlich drüber gesprochen wird. Selber mag ich eigentlich auch nicht drüber sprechen. Ja. Ist so ein Thema, ja, da geht jeder anders damit um, aber ich finde es gut, dass ein Bewusstsein geschaffen wird dafür, weil es ist wirklich so, es ist jedes Monat, meistens vor den Tagen und so weiter, man fühlt sich anders und das soll da wirklich bewusst gemacht werden, allen Menschen da draußen.
Ich glaube, da habe ich sehr viel männliche Energie, ich fühle mich immer gleich.
Wow. Aber ich habe das erst, seit ich es zulasse, wenn ich das ehrlich sagen darf,
ich habe sowieso viel männliche Energie.
Ja. Und wenn ich nur an meine Oma, wenn ich an meine Oma bin, herfahre, wenn ich das sage und meine Oma hört mir die sagt, musst du über das reden? Ja, Oma, das war das Thema Freitod. Sie hat mir oft, und ich liebe meine Oma, ja, eine lebt noch, aber die sind beide, das sind so starke Frauen, die haben echt viel visionäre, Frauenpower. Und die hat dann, müssen wir das sagen, dass dieser Freitod war? Und dann habe ich immer versucht, sie auch ein bisschen zu schützen davor, aber ich habe gesagt, ja Oma, wir müssen so.
Okay, das heißt, du hast schon öfter über den Freitod deines Vaters gesprochen.
Ich spreche immer offen darüber, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Erstens weiß eh jeder oder viele, also nicht jeder, aber viele. Und zweitens werde ich sonst sowieso gefragt, wie ist er denn gestorben?
Okay.
Da spätestens dann, was soll ich sagen, er ist vom Berg runtergefallen. Nein, und außerdem glaube ich, dass es wichtig ist.
Finde ich ja.
Wertfrei. Und ich habe keinen Groll, überhaupt nicht. Und ich will ja nicht auf die Tränen, sondern wertfrei.
Mhm. Wichtig. Und das ist wichtig, weil die alten Generationen anders geprägt sind. Da sind wir wieder bei dem. Und früher sind die Dinge eher verschwiegen worden. Man hat viel als Schande gesehen, wenn was in der Familie nicht funktioniert hat, wenn es Streitigkeiten gegeben hat. Die Oma hat immer gesagt, mach mal kein Schand, Mädel, mach mal kein Schand. Das war wichtig, ja, dass man nach außen sauber und dass da ja alles ganz standardmäßig abläuft. Und deswegen voll wichtig, dass du das rauskommunizierst, dass es solche Dinge gibt. Und heute müssen wir sowieso wissen, es gibt Krankheiten wie Depressionen, wo Menschen einfach nicht mehr glücklich sind und wo diese Art des Ablebens machen. Ja, also leben kann man gar nicht sagen, sondern nicht leben. Ja. Schön, dass du darüber sprichst.
Ja, sehr schön. Ja, gibt es ein Sichtbarkeitsvorbild, das du hast oder ein Vorbild generell?
Gibt natürlich Frauen wie die Claudia Nowak, wie auch andere zwei, mit denen ich schon viel gearbeitet habe. Aber wenn ich jetzt ganz da spontan, dann ist es meine Urgroßmutter im Himmel, ja, das ist die Lüppenoma. Und die war ein Wahnsinn. In einer Natürlichkeit, in einer Zeit, wo das nämlich noch nicht selbstverständlich war, hat die ihre Frau gestellt, ja, mit 8 Kindern, mit Schwiegereltern, die sie schupfen musste, und die ist in einen Raum gekommen, war präsent, hat gesungen, hat immer ihre Meinung kundgetan, ja, hat immer alle zusammengehalten, war so natürlich, also unpackbar und manchmal, und hat immer einen Humor, die hat so viel durchgemacht und hat nie den Humor verloren, und das ist was, wenn ich immer denke, was der hin und wieder, wenn ich irgendwo gefordert bin oder was gescheit sagen sollte, sage ich, Oma, ja, es ist eh die andere Oma. Aber ja, da muss ich schon sagen, die Großmütter sind schon gescheit cool. Also das sind eigentlich wirkliche Vorbilder.
Also du hast jetzt Urli-Oma gesagt, weil es die Urli-Oma von deinem Sohn
genau.
ist.
Ja, genau.
Deine Oma.
Alles klar.
Hast du auch Herausforderungen, wenn es ums Thema Sichtbarkeit geht, von dir, von eurem Hotel, von eurem Restaurant?
Also Herausforderungen sind genug, aber du meinst jetzt für mich persönlich, oder? Was mir schwierig fällt, oder?
Ja, zum Beispiel.
Also Herausforderungen sind genug. Also wie transportiert man denn wirklich, also wenn ich dann ins Marketing, Wahnsinn, ja, wie schwierig das ist, das zu transportieren, was man wirklich ist. Ja. Aber jetzt gehe ich trotzdem, glaube ich, nochmal aufs Persönliche. Ja, und ich, das haben wir heute auch schon besprochen. Ich glaube, für mich die größte Herausforderung ist eben in der Imperfektion. Also einfach sichtbar zu machen, wie man ist, und das ist genug. Ich muss nicht irgendetwas sein und ich muss nicht irgendetwas erfüllen, sondern das, was ich zu sagen habe, was ich mir denke, was ich spüre, das ist das, was die Welt jetzt braucht. Und das für uns alle. Und diese Kraft zu spüren, also boah, da wirklich von zuerst runter und rein und dann quasi rauf und raus, das finde ich immer wieder diese Verbindung. Ist es das wirklich, was ich sagen möchte? Ist das wirklich das? Oder ist das irgendein Muster oder irgendein was Eingelerntes oder irgendwas von außen zugeflüstertes? Also ich glaube, das ist immer die große Herausforderung, immer wieder sich zu üben, in der Verbindung zu bleiben. Und nicht immer nur die Sonne, sondern eben auch bei den Schattenseiten.
Schattenseiten, vielleicht jetzt eine Frage zum Schluss, weil wir sind jetzt schon wirklich gut in der Zeit. du hast uns heute wirklich sehr persönlich an deinem Leben teilnehmen lassen, was wirklich, also höchsten Respekt, vor allem was du leistest und was du schon erlebt hast. Was würdest du anderen Menschen raten, die Ähnliches erleben, Ähnliches mitgemacht haben wie du, vor ähnlichen Herausforderungen gestellt worden sind, was würdest du ihnen raten, wie schafft man das, dass man dann so gut und so gestärkt durchkommt wie du?
Also ich habe einen Vorteil mittlerweile, jetzt denke ich gerade an ein Gespräch mit einer guten Freundin, die gesagt hat, wie kannst du das? Ich bin sehr dankbar und ich bin daher ein glücklicher Mensch, auch wenn ich gerade gar nicht so glücklich bin, ich sage ganz ehrlich, aber ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich dankbar sein kann. Spätestens, wenn mir alles zu viel wird, dann gehe ich raus und laufe ein bisschen rein in den Wald, sitze mir so den Bachlauf und merke die Kraft der Natur und denke mir, bist du deppert, ist das schön. Dann ist ich Brennnesseln oder Bachkresse und ein Sauerklee und sehe die Sonnenstrahlen und denke an meinen Sohn und denke an das, wie viele Geschenke wir hier, besonders wie privilegiert ich ja auch bin, dass ich da leben darf. Und was mir jetzt geschenkt hat, und ich kann das wirklich tief empfinden. Und das kann man üben, Dankbarkeit kann man üben. Ich habe sie auch geübt und das kann ich nur empfehlen, wenn man sie immer wieder mit dem verbinden kann, dass man diese Dankbarkeit empfinden kann in den kleinen Dingen. Ja, ich kann mir ja schon applaudieren, dass ich in der Frau munter werde und denke, boah, so, ich muss aber so lustig sagen, cool, ich bin munter, ich freue mich. Ja. Da muss man, wenn man es noch nicht empfinden kann, dann muss man zumindest spätestens dann lachen. Ja. Also Dankbarkeit und Humor ist sicher was glaube ich, ganz, ganz wesentlich ist, sich immer wieder damit zu verbinden und das zu üben.
Und wie übst du das? Indem du es wiederholst, oder?
Ja, und indem ich mich immer wieder eben, das haben wir irgendwie so beim Reframing auch, gell, immer wieder auf das auch fokussiere. Und schon auch, ich merke das schon, hey, wow, jetzt ist uns das Leben geschenkt worden und ich glaube, der Sinn des Lebens ist in Verbindung eben in der eigenen Kraft anderen irgendwie hilfreich zu sein, ja, in der eigenen Freude und irgendwie, das ist doch unglaublich, wäre doch undankbar, da hat mir der Papa geholfen auch. Und ich kenne depressive Stimmung, ich habe es selber erlebt, ich weiß, wie das ist. Ja. Sehr doch undankbar, das nicht anzunehmen, diese Chance. Also nein, aber man kann das üben. Ich glaube, es ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Ja.
Wunderschönes Wort, also wunderschöner Satz, wie du gesagt hast, jetzt in deiner eigenen Kraft anderen hilfreich zu sein. Weil ich finde, in unserer aktuellen Situation, man lernt sehr oft, ja, ich finde, der Egoismus ist sehr präsent nach wie vor und man vergisst ganz oft, dass man eigentlich wirklich glücklich, richtig glücklich werden kann, wenn man auch für andere da ist und nicht immer nur an sich selber denkt, wie man selber weiterkommt und so weiter.
Ganz wichtig.
Und darum finde ich es ganz, ganz einen schönen Satz, ja, was du da gerade gesagt hast. Wird oft vergessen und hoffen aber, dass das viele Leute so denken da draußen jetzt und hören vor allem von dir.
Vielen Dank für deine Zeit. Es war wunderbar. Ein etwas spirituelles Gespräch. Finde ich wirklich, wirklich grandios. Und ich glaube, dass da ganz viele da draußen davon profitieren, von dir und deiner Geschichte. Vielen Dank, Eva Maria.
Danke für deine offenen Worte.
Danke für das schöne Gespräch.
Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf 3 Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.